Hallo, das ist der Hörspiel-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleib dran. Heute hörst du den 7. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond, die Rote Rose. Gönn dir schönes Lauschen.
Detektiv Diamond, Sie stehen auf Doppel-D, dann sind Sie hier richtig.
Doppel-D bedeutet aber eigentlich etwas anderes, Schatz.
Hi, Helen. Wie kommt es, dass ich bei diesem Ausdruck nur an dich denke?
Hi. Was machst du denn gerade?
Ich versuche, einen Klienten zu erspähen. Ich habe schon alles versucht, um jemanden hier hochzukriegen. Hab Fallen aufgestellt, hab mich an den Zehen aus dem Fenster gehängt. Nichts.
Oh, ist das so schlimm, Rick.
Schon seit einer Woche. Kann ich heute Abend vorbeikommen und mich an deiner Schulter ausweinen?
Sehr gerne.
Zieh dir lieber einen Badeanzug an.
Oh, so viel willst du weinen?
Nein, aber bei dem Badeanzug fühle ich mich bestimmt gleich viel besser.
Na, du Idiot.
Ja, aber ich kann nichts dafür. Ich bemühe mich doch so.
Kommst du wirklich vorbei?
Wenn ich lange genug weine, dann bekomme ich ganz mächtig Appetit.
Ich lasse dir von François ein schönes Abendessen zubereiten.
Ich revanchiere mich beim ersten Klienten, den ich bekomme.
Du lädst mich zum Essen ein?
Nein, ich lasse dir von François ein schönes Abendessen zubereiten.
Oh. Um wie viel Uhr bist du denn hier?
Mr. Diamond?
Rick?
Psst. Ich glaube, ich habe einen erspäht.
Einen Klienten?
Ich traue mich nicht zu fragen. Vielleicht verjage ich ihn sonst.
Sind Sie Richard Diamond, der Privatdetektiv?
Sind Sie daran interessiert, ihn anzuheuern?
Ja, auf jeden Fall.
Rick?
Wir haben gerade einen Treffer erzielt, Baby. Bis heute Abend.
Wunderbar. Bis dann.
Bis dann. Na, kommen Sie doch rein, Sir. Kommen Sie rein. Ist doch nicht nötig, dass Sie im Zug stehen. Sie bekommen sonst noch eine Lungenentzündung, bevor wir mein Honorar besprochen haben.
Mein Name ist John Alistair.
Setzen Sie sich doch, Mr. Alistair. Ziehen Sie sich eine Brieftasche, einen Stuhl ran.
Danke.
Also, was kann ich für Sie tun?
Viel, hoffe ich. Vor 2 Tagen habe ich Vorkehrungen für meine eigene Ermordung getroffen.
Hä?
Es ist wirklich ganz einfach.
Tja, ich manchmal auch. Vielleicht drücken Sie sich etwas genauer aus.
Ich war bankrott. Mir drohte Gefängnis. Ich habe eine Frau und 2 Kinder.
Und eine Versicherungspolice.
Ganz genau. Wenn ich umgebracht werden würde, wäre meine Familie gut versorgt.
Sie haben gesagt, Ihnen drohte Gefängnis. Wieso?
Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe bei meiner Firma Geld unterschlagen.
Unterschlagung? Dafür kann man schon einige Jahre kriegen.
Ja. Also habe ich beschlossen, mich um die Ecke zu bringen und meiner Frau eine Anweisung zu hinterlassen, die gestohlenen Geldmittel zu ersetzen.
Aha.
Dann könnte sie mit dem Rest ganz komfortabel leben. Ich wusste, dass ein Selbstmord die Versicherungspolice aufkündigen würde. Also bin ich zu dem einzigen zwielichtigen Kerl gegangen, den ich kenne. Ein Mann namens Gimpy. Vor langer Zeit hat er mal für mich Alkohol geschmuggelt.
Ja, den kenne ich. Der hat mich mal fast vergiftet.
Ich sagte Gimpy, dass ich einen Mann anheuern möchte, um mich umzubringen. Einen professionellen Killer.
Aha.
Gimpy sagte, das könne man arrangieren und ich gab ihm $200.
Ja.
Ich habe Gimpy gesagt, er solle sich um alles Weitere kümmern und mir nichts über den Mann erzählen, der mich umbringen würde und wie es geschehen sollte oder wann. Ich wollte nichts wissen.
Und wofür brauchen Sie mich?
Es ist etwas passiert. Der Bruder meiner Frau ist letzte Woche aus Südamerika hergekommen. Ein sehr reicher Mann.
Ja.
Er hat mir genug Geld vorgestreckt, dass ich die Firma ausbezahlen und neu anfangen kann.
Dann gehen Sie zu Gimpy und sagen ihm, er soll dem Mörder sagen, dass die Sache abgeblasen ist.
Haben Sie heute Morgen schon Zeitung gelesen, Mr. Diamond?
Nein.
Hier, auf der ersten Seite. Gimpy wurde gestern Nacht erschossen.
Dann wird's irgendwie schwierig, Gimpy zu sagen, dass die Sache abgeblasen ist.
Ich möchte, dass Sie denjenigen finden, den Gimpy angeheuert hat. Halten Sie ihn davon ab, mich umzubringen.
Einen Mann finden, wenn der einzige Hinweis auf seine Identität tot im Leichenschauhaus liegt. Es könnte jeder der 50 Auftragskiller sein, die auf den Straßen unterwegs sind. Einer von 50, die es einem schon schwer genug machen, sie zu finden, selbst wenn man nur fragen will, wie spät es ist.
Können Sie ihn finden?
Ich weiß es nicht. Ich kann es versuchen.
Sie müssen ihn finden, bevor er mich umbringt.
Ich versuche mein Möglichstes. In der Zwischenzeit bleiben Sie hier und schließen sich ein.
In diesem Büro?
Ja, genau hier. Sagen Sie nicht einmal Ihrer Frau, wo Sie sind.
Na gut. Wenn Sie meinen, dass das notwendig ist...
Das meine ich. Und übrigens, ich nehme 100 pro Tag plus Spesen.
Ich schätze, der Bruder hat ihm genug Geld für einen hochpreisigen Privatdetektiv gegeben. Denn er gab mir $100 und willigte ein, meine Tür abzuschließen und niemanden außer mir hineinzulassen. Ich verließ das Büro und machte mich auf den Weg zu dem Bistro in der heruntergekommenen Gegend, in dem Gimpy auf dem dreckigen Boden gestorben war. Es hieß das Schwarz-Rot. Und der Barkeeper trug eine Schürze, die aussah, als hätte er gerade Hackfleisch gemacht.
Ja, Gimpy wurde hier umgebracht. Gleich da drüben. Da, wo es jetzt so sauber ist, neben dem Tresen. Hat ein bisschen geblutet.
Wissen Sie, wer ihn erschossen hat?
Warum soll ich Ihnen Fragen beantworten?
Weil ich sie stelle.
Das reicht nicht. Ich hänge nämlich an meinem Leben.
Ich bin Privatbulle.
Was Schlimmeres hätten Sie gar nicht sagen können. Entweder Sie kaufen sich ein Bier oder machen einen Abgang.
Ich kaufe. Und Sie müssen mir für die 10 Mäuse nicht mal Wechselgeld zurückgeben.
Sie glauben, ich sage Ihnen was für 10 lausige Piepen?
Ja.
Tja, dann irren Sie sich. Ich weiß gar nichts.
Sie waren doch hier, nicht wahr?
Ja, auf dem Bauch, hinterm Tresen.
Sie haben doch gesehen, wie es angefangen hat, oder?
Jetzt habe ich die 10 gesehen und bin gierig geworden.
Okay, hier. Gönnen Sie sich mal was.
Danke. Also Gimpy hat da drüben gestanden und ein Bier getrunken. Dann kamen die beiden Kerle rein und einer davon ist zu ihm hingegangen.
Wie haben Sie ausgesehen?
2 Kerle, große Typen, Hüte, Mäntel mit hochgeschlagenem Kragen, das ganze Tamtam. Die sahen so aus, wie sie waren. Der eine hat angefangen, sich mit Gimpy wegen Geld zu streiten.
Haben Sie das Gespräch mit angehört?
Ja, irgendwas, dass er die ganzen 200 will... Naja, Gimpy ist etwas fies geworden. So war er eben. Fieser kleiner Kerl. Naja, der Typ wollte nicht mehr diskutieren und zog eine Waffe. Gimpy hat versucht, über den Tresen zu klettern. Er muss schon halb drüber gewesen sein, als der Typ ihn in Stücke geschnitten hat. Da lag ich schon auf dem Gesicht und hab gewartet, dass es jetzt mich erwischt. Aber die beiden Typen sind abgehauen. Und ich hab die Bullen gerufen. War es die 10 wert?
Sie erinnern sich nicht, wie die Kerle ausgesehen haben?
Nee, hab mich um meine Gesundheit gekümmert.
Okay, danke.
Hey.
Ja?
Keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hatte, aber der Kerl, der Gimpy umgebracht hat, hatte so eine kleine rote Blume im Knopfloch.
Aha.
So eine rote Blume wie eine Rosenknospe. Ich weiß es noch genau. Seltsam, dass so ein Kerl so eine hübsche Blume trägt.
Danke. Cheers.
Was wollen Sie denn?
Na, Sergeant Fraser, Sie haben ja wieder Ihre Hässlichkeitspillen geschluckt.
Ah. Können Sie denn niemals was ohne die Hilfe der Polizei machen? Ich dachte, Sie wären angeblich so ein großer, schlauer Privatdetektiv.
Tja, wir machen alle Fehler. Ich dachte, Sie wären ein großer Gorilla.
Ach, wirklich, ja?
Ja, aber Gorillas werden normalerweise größer.
Ach.
Hallo, Walt.
Hallo, Rick. Was kann ich für dich tun?
Ich habe ein kleines Problem. Hatte deine Abteilung mit dem Mord drüben im Schwarz-Rot zu tun?
Das in der Penner-Gegend?
Ja.
Ja, ein kleines Licht namens Gimpy hat es erwischt.
Schon eine Spur vom Mörder?
Nein. Wir haben den Barkeeper befragt, der den Laden betreibt. Er hat mit dem Gesicht nach unten gelegen. Konnte keine richtige Beschreibung geben. Wir überprüfen gerade Gimpys Freunde und Geschäftspartner.
Der Mörder hatte eine kleine rote Blume im Knopfloch. Eventuell eine Rose.
Woher weißt du das?
Hat mir der Barkeeper erzählt. Ich dachte, vielleicht weißt du was davon.
Hat du mir nicht erzählt. Warum interessierst du dich für Gimpy?
Er hat Kontakt zu einem Mörder aufgenommen. Ich muss den Mörder finden und ich weiß nicht, wer es ist.
Und du glaubst, vielleicht ist dieser Typ mit der Rose dein Mann?
Vielleicht, ja. Der Barkeeper hat gesagt, er hat sich mit Gimpy um $200 gestritten.
Also das hat er mir auch nicht erzählt. Hat nur gesagt, sie hätten sich gestritten.
Du hättest ihm 10 Mäuse zustecken sollen.
Ja. Warum musst du ihn finden?
Klient.
Du hast einen Klienten, der will, dass du für ihn einen Mörder findest?
Ja, und mehr erzähle ich dir nicht. Also jetzt gib mir, was du über Gimpy und seine Freunde hast.
Ich wüsste nicht, wieso.
Oh, hör auf zu maulen, Fettbacke. Ich kann dir nicht mehr sagen. Und außerdem, wenn ich diesen Mörder finde, dann löst du den Gimpy-Fall, oder?
Ja, schon.
Dann rück's raus.
Okay. Gimpy hatte nicht viele Freunde. Der einzig sichere, den wir gefunden haben, ist eine Frau namens Belle de Canto. Leitet eine kleine Tanzschule.
Hast du mit ihr geredet?
Ja, aber sie weiß noch weniger als der Barmann. Hier ist die Adresse.
Okay.
Walt gab mir Belle de Cantos Adresse und ich fuhr hin. Es war ein altes, zweistöckiges Gebäude auf der East Side mit einer wackeligen Treppe, die hinauf ins Tanzstudio führte. Belle de Canto saß am Klavier. Ich stand da, rauchte und beobachtete, wie eine ihrer jungen Schülerinnen ein paar ziemlich unmotivierte Drehungen vollführte.
Na, Jeannie, das war gut. Rüber mit dir an die Stange.
Okay.
Hey, was denn?
Da ist jemand.
Oh. Was kann ich für Sie tun?
Ich möchte mit Ihnen reden, Bär.
$20 für 10 Stunden.
Ich will nur reden.
Warum nehmen Sie die Stunden nicht, Mister? Davon bekommen Sie Grazie und Balance.
Ich würde in Strumpfhosen etwas lächerlich aussehen, Süße.
Geh und mach deine Übungen, Jeannie.
Okay, aber ich finde, Sie würden in Strumpfhosen toll aussehen, Mister. Wir könnten Schwanensee tanzen und so.
Ja, ganz bestimmt.
Überrede ihn, Bell. Der ist echt süß.
Worüber wollen Sie reden?
Gimpy.
Sind Sie ein Bulle?
Privatbulle.
Ich habe schon den ganzen Morgen das 5. Revier hier gehabt.
Ich suche den Kerl, der Gimpy umgebracht hat.
Ich habe der Polizei alles gesagt, was ich weiß. Ich weiß nicht, wer Gimpy umgebracht hat. Rücken gerade, Schätzchen!
Okay.
Ich kann Ihnen nicht helfen, Mister.
Kennen Sie einen Mann, der eine rote Blume im Knopfloch trägt?
Hm?
Kennen Sie einen Mann, der eine rote...
Ich bin beschäftigt, Mister. Ich habe einen Kurs.
Hören Sie, Belle.
Ich weiß nichts. Und jetzt schieben Sie ab.
Und wenn ich vielleicht ein paar Stunden kaufe?
Ich bin ausgebucht. Und jetzt hauen Sie ab hier. Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Rücken gerade halten.
Okay, ich halte ja.
Belle.
Sie verschwinden jetzt hier oder ich rufe die Polizei.
Ach, Belle, warum wirfst du ihn dann raus?
Du hältst den Mund und den Rücken gerade.
Hör mal, ich bezahle dir hier gutes Geld.
Raus mit Ihnen, Mister.
Okay.
Warum hackst du denn auf mir rum, hä? Wieso schreist du so?
Jetzt geh da rauf und mach dein Ding. Oder ich ziehe dir den Stock hier über den Schädel.
Was machst du?
Ich hab deiner alten Dame gesagt, ich bringe dir das Tanzen bei. Und das werde ich, auch wenn ich dich bei dem Versuch zum Krüppeln mache.
Schrei mich nicht so an.
Bis dann, Süße.
Bis dann, Süße. Schrei mich nicht an, ich hab Geld bezahlt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer?
Ran an die Stange!
Fall doch tot um!
Es war ziemlich offensichtlich, dass meine Erwähnung des Mannes mit der roten Blume Belle de Cantos charmantes Temperament in Wallung gebracht hatte. Und es war sogar noch offensichtlicher, dass für Belle der Mann mit der roten Blume Ärger bedeutete. Das dritte und offensichtlichste Problem war, dass ich aus Belle nichts herausbekommen würde, selbst wenn ich sie in eine Grube mit wütenden Mäusen warf. Ich begann die Treppe des Tanzstudios hinunterzugehen, auf dem Weg zur Straße und blieb abrupt stehen. Etwas auf der dritten Stufe brachte die kleinen Glöckchen in dem Teil meines Gehirns, das für Gefahr reserviert ist, zum Klingeln. Dort, auf der dritten Stufe, lag eine kleine rote Rose. Und die war noch nicht dort gewesen, als ich hineingegangen war. Ich hielt an und dachte darüber nach. Vielleicht war der Mann, den ich erwischen wollte, im Gebäude. Ich schaute mich um. Nur eine weitere Tür außer der des Studios und die führte in Bells Wohnung darüber. Ich ging hoch und schaute mich um. Nichts. Dann kam mir ein ziemlich beängstigender Gedanke. Vielleicht war der Mann mit der roten Rose mir gefolgt, hatte gewartet und an der Tür gelauscht. Wenn er mich gefunden hatte, vielleicht hatte er dann auch meinen Klienten gefunden. Ich verbrachte die nächsten 20 Minuten damit, zwischen den Passanten unterzutauchen. Und als ich sicher war, dass mir niemand folgte, ging ich zurück zu meinem Büro.
Alistair! Mr. Alistair!
Wer ist da?
Diamond, machen Sie auf!
Woher weiß ich, dass da Diamond ist?
Sie sind aber vorsichtig. Sie haben mir einen Vorschuss von $100 gegeben. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich in meinem Büro einschließen und niemanden hineinlassen außer mir. Ja.
Haben Sie etwas herausgefunden?
Zumachen. Abschließen.
Ist etwas passiert?
Naja, der Mann, der Gimpy umgebracht hat, hatte eine rote Blume im Knopfloch. Ich habe mich mit einer alten Ziege getroffen, die eine Tanzschule hat. Und als ich die Blume erwähnte, hat sie so fest zugemacht wie eine Muschel in einem Leibtopf.
Wer ist denn dieser Mann mit der Blume?
Ich weiß es nicht. Aber bevor er Gimpy umgebracht hat, hat er sich mit ihm über Geld gestritten. $200.
Das ist der Betrag, den ich Gimpy bezahlt habe, damit er den Auftragsmörder anheuert.
Ja, und ich glaube, der Mann mit der Blume ist wahrscheinlich ihr Mörder. Und als ich das Tanzstudio verließ, habe ich das hier gefunden.
Eine rote Rose?
Ich vermute, er verfolgt mich.
Er weiß, dass ich zu Ihnen gekommen bin.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat herausgefunden, dass ich hinter ihm her bin. Hat sich vielleicht gedacht, dass ich versuche, ihn zu erwischen, weil er Gimpy umgebracht hat. Wie dem auch sei. Sie sind jetzt nicht mehr der Einzige, der Probleme hat.
Was machen wir denn jetzt?
Wenn er mich sucht, dann ist es unsinnig, wenn wir zulassen, dass er Sie auch gleich findet. Sie müssen hier weg.
Wohin?
Weg eben. In ein Hotel, das ich kenne. Der Manager ist ein Freund von mir.
Aber was ist, wenn der Mörder Sie findet?
Das ist eine gute Frage.
Ich schob John Alistair hinaus auf die Feuertreppe und wir kletterten in das Stockwerk darunter. Nur falls unser Mann mit der roten Rose vor meinem Büro wartete. Wir kletterten in den Flur des 7. Stocks und liefen zum bediensteten Fahrstuhl und dann hinaus in die Gasse. Eine halbe Stunde später übergab ich Alistair in Zimmer Nummer 11 im Bunker Hill Hotel in die Obhut des Managers, eines ehemaligen Safeknackers namens Herman Clip. Ich hatte Herman schon viele Gefallen getan und er versicherte mir, dass Alistair in Sicherheit sei und niemand ihn sehen dürfe, es sei denn, sein Name sei Diamond und er hätte die blauesten Augen im Privatdetektivgeschäft. Es war 6 Uhr, als ich das Hotel verließ und ich hielt mich in den Seitenstraßen, falls der Mann mit der roten Rose in der Nähe war. Eine Möglichkeit, ihn zu finden, war es natürlich, ihn mich finden zu lassen. Aber ich wollte darauf vorbereitet und nicht in der Nähe meines Klienten sein, wenn das passierte. Ich ging zurück in meine Wohnung in der 51. Straße.
Hallo, Kumpel. Ich hab auf dich gewartet.
Oh, wie nett. Einsam?
Eine Weile schon.
Na, Sie hatten doch eine schöne Pistole, die Ihnen Gesellschaft leistet.
Na klar, na klar.
Sie haben vergessen, Ihre Rose zu tragen.
Sie haben den falschen Diamond. Drago ist beschäftigt.
Drago?
Der Name bringt Ihnen nichts. Ich werde Sie umbringen.
Drago ist der Mann mit der roten Rose?
Schalten Sie das Radio an.
Sie waren der Kerl, der mit ihm in der Bar war, als er Gimpy umgebracht hat?
Ja, genau. Schalten Sie das Radio an.
Okay, okay. Hören Sie, sagen Sie Drago, er muss John Alistair nicht umbringen. Alistair hat gesagt, er will es abblasen.
Das Radio. Das Radio.
Ja, klar. Sagen Sie es ihm bitte.
Ich sag's ihm, aber ich glaube, das nützt nicht viel. Er weiß, dass Alistair mit Ihnen geredet hat. Wir wissen, dass Sie versucht haben, ihn zu finden. Wir wollen niemanden haben, der uns den Mord an Gimpy anhängen kann.
Ich habe Alistair nichts gesagt.
Na klar, na klar. Wo haben Sie ihn versteckt? Tja, wir finden ihn schon. Drago hätte Gimpy nicht so kalt machen sollen, aber er regt sich eben schnell auf. Deswegen ist er aus der Bar gelaufen, ohne den Barkeeper kalt zu machen. Wenn wir den Barkeeper damals schon gleich kalt gemacht hätten, dann hätte er Ihnen gar nichts erzählen können.
Was ist mit dem Barkeeper?
Der ist im Fluss. Machen Sie das Radio lauter.
Ich drehte das Radio lauter. Langsam. Mein Gehirn arbeitete dreimal so schnell wie normal. Der Kerl hinter mir wollte, dass die Musik den Lärm übertönt. Wie ein Trauermarsch mit Salutschuss. Ich hörte, wie er hinter mir aufstand.
Drehen Sie sich um.
Ich musste schnell sein. Ich drehte mich um und warf ihm das Radio direkt ins Gesicht. Ich hatte ihm die Waffe in den Bauch gedreht. Er schaute mich an wie ein Kind, das gleich anfängt zu weinen, weil jemand seine Bauklötze umgeworfen hat. Dann rutschte er nach unten auf sein Gesicht und starb lautlos. Ich rief schnell Walt an und sagte ihm, er solle seine Akten nach einem Mörder namens Drago durchsuchen. Ich erzählte ihm, was passiert war und das mit dem Barmann, der wahrscheinlich im Fluss trieb. Dann machte ich mich auf den Weg zu Belle de Cantos Tanzstudio. Der Mann, dem ich gerade die Kerzen ausgepustet hatte, hatte gesagt, dass Drago niemanden am Leben lassen würde, der ihm den Mord an Gimpy anhängen konnte. Und Drago hatte seine rote Rose auf den Stufen vor Bells Studio liegen lassen. Als ich dort ankam, war die große Tanzhalle dunkel. Also ging ich eine Treppe höher zu Bells Wohnung.
Tja, dann ebenso.
Ja, Bell war da. Und Drago war auch dort gewesen. Er hatte keine Rose hinterlassen, sondern stattdessen eine Kugel. Sie steckte irgendwo in Belle de Cantos Herz.
Hier sind alle Informationen, Rick. Der einzige Mann mit Namen Drago, den wir in den Akten haben, ist ein stadtbekannter Ganove namens Tommy Drago. 7 Festnahmen, 2 Verurteilungen, Körperverletzung und bewaffneter Raubüberfall.
Kannst du ihn finden, Walt?
Ich habe eine Fahndung rausgegeben. Vielleicht greifen wir ihn auf.
Habt ihr den Barkeeper gefunden?
Sie durchsuchen gerade den Fluss mit Schleppnetzen. Der Kerl in deiner Wohnung wurde als Julio Bessetti identifiziert, wurde einmal mit Drago zusammen festgenommen. Sie arbeiten anscheinend zusammen.
Ja.
Warum hat Drago Belle de Canto umgebracht?
Dachte wahrscheinlich, ich hätte ihr was erzählt.
Wir müssen den Mann kriegen. Er hat 3 Menschen in 2 Tagen umgebracht.
Und er will noch 2 weitere auf seine Liste setzen. Mich und meinen Klienten.
Wo ist dein Klient?
Wohlbehütet im Bunker Hill Hotel. Er ist in Sicherheit.
Wir holen ihn besser ab und geben ihm Personenschutz.
Er will nicht, dass die Polizei hineingezogen wird. Aber stell mal ein paar Männer in der Nähe des Hotels ab, falls Drago auftaucht.
Aha, gut.
Hör zu, Ward. Wenn dieser Drago rote Rosen mag, dann muss er sie doch irgendwo kaufen.
Ja.
Na dann lass ein paar Männer alle Blumenläden überprüfen. Lass sie die Beschreibung herumzeigen.
Den Rest des Tages bis zum Abend war das gesamte Revier auf den Beinen und suchte nach Drago. Jeder Mann hatte ein Foto und sie machten die Runde in jedem Blumenladen der Stadt, zeigten das Foto und stellten Fragen. Sogar Walt und ich nahmen uns einen Bereich vor und nutzten viel Straßenpflaster und gut mehrere Zentimeter Schuhleder ab, um jemanden zu finden, der Drago vielleicht die Rosen verkauft hatte. Um 6 Uhr waren wir wieder auf dem Revier, entmutigt. Und Walt sagte...
Ich bin fix und fertig. Willst du einen Kaffee?
Ja. Ja, wieso nicht?
Wir haben 12 Geschäfte abgeklappert. Die anderen haben die restlichen erledigt. Dragos Foto wurde in keinem erkannt. Hier.
Danke.
Sieht so aus, als würde der Kerl seine eigenen Rosen züchten.
Vielleicht macht er das ja.
Na super. Ich gebe einen allgemeinen Suchbefehl raus. Sie sollen jeden Blumenkasten und Blumentopf in der Stadt konfiszieren. Dann schnappen wir ihn bestimmt in 10 oder 12 Jahren. Ja, was ist denn, Stachelkopf?
Stachelkopf?
Ist mir gerade eingefallen.
Oh.
Na, wollten Sie nur sehen, ob der Summer funktioniert?
Nein. Ich habe eine Adresse von dem Kerl, den Diamond erschossen hat.
Julio Fesseri?
Ja.
Na, sollen wir jetzt eine Seance abhalten und Sie übermitteln es uns telepathisch, oder was?
River Street 456, Apartment 7. Und Sie werden immer grantiger.
Ich mag den Kleinen.
Walt und ich quetschten uns in den Streifenwagen und machten uns auf den Weg in die River Street 456. Es bestand die Chance, dass der Mann, der die Rose trug, mit seinem Partner Julio Fassadi zusammenwohnte. Wir fanden den Hausverwalter. Er ließ uns in die Wohnung und nach einer Viertelstunde ziemlich heftigen Umdekorierens kamen sowohl Walt als auch ich zu demselben Schluss. Julio Fassadi wohnte alleine und war glücklich damit. Abermals entmutigt standen wir wieder auf der Straße.
Na komm schon!
Walt?
Was ist denn?
Die alte Frau da auf der anderen Straßenseite.
Was ist mit ihr?
Sie verkauft Blumen.
Oh, na dann los.
Blumen, frische Blumen, 12 Cent pro Strauß.
Blumen, die Herren?
Sagen Sie, gute Frau, haben Sie rote Rosen?
Aber ja.
Einzelne rote Rosen, die ich am Revers tragen könnte?
Ja, 25 Cent.
Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen?
Welchen Mann? Ach ja, Mr. Drago. Ich verkaufe ihm jeden Abend eine rote Rose. Ganz frisch.
Wissen Sie, wo wir ihn finden können?
Was wollen Sie denn von ihm?
Polizei.
Hat Mr. Drago etwas angestellt?
Er wird wegen Mordes gesucht.
Oh nein. Oh, wie schrecklich. Er schien so ein netter Mann zu sein. So großzügig, so hübsch angezogen.
Er hat 3 Menschen umgebracht.
3 Menschen? Ja, er wohnt im nächsten Häuserblock. Ich weiß nicht, in welcher Nummer. Ich zeige es Ihnen.
Danke. Hier, ich nehme alle Blumen, die Sie haben.
Die alte Blumenfrau zeigte uns das Gebäude und schon wieder schleiften wir einen Hausverwalter heraus, um uns in Dragos Wohnung hineinzulassen. Diesmal gingen wir leise vor. Die Pistolen im Anschlag, falls Drago zu Hause sein sollte. Er war nicht da. Und wieder einmal verwüsteten wir eine Wohnung.
Was gefunden?
Noch nicht.
Guck dir mal diesen Kleiderschrank an. Drago zieht sich wirklich gut an.
Bart?
Ja? Hast du was gefunden?
Ja. Schau dir mal diesen Telefonblock an.
Na, was ist damit?
Das, was da steht. Lies mal.
Bunker Hill.
Das Bunker Hill Hotel. Da ist mein Klient. Drago hat ihn gefunden. Walt, frag mal bei dem Mann, nach dem du hier abkommandiert hast, ob Drago hineingegangen ist. Ich gehe und schaue, ob es meinen Klienten gut geht.
In Ordnung.
Hermann? Hermann!
Rick!
Hierher, Walt! Herman ist außer Gefecht gesetzt!
Herman?
Der Hotelmanager.
Oh, das sieht ziemlich schlimm aus.
Ja, den hat's wirklich erwischt.
Drago?
Haben deine Männer jemanden gesehen?
Nein, aber er könnte sich auch reingeschlichen haben.
Los, gehen wir hoch zu meinem Klienten.
Na komm schon!
Ich suche den Schlüssel.
Welches Zimmer?
11. Er ist weg. Ich habe meinen Klienten einschließen lassen. Komm mit. Zweiter Stock. Da ist es. Alistair. Alistair, hier ist Diamond.
Diamond? Diamond, holen Sie mich hier raus. Er war hier. Er hat einen Schlüssel.
Wo ist er?
Er hat versucht, hereinzukommen, aber ich hatte die Kette vorgelegt. Als er versucht hat, die Tür einzutreten, habe ich die Möbel vor die Tür geschoben. Holen Sie mich hier raus, bitte!
Ganz ruhig. Wir versuchen, sie aufzubrechen.
Die Möbel sind noch davor.
Dann räumen Sie sie aus dem Weg.
Ja, ja. Ich weiß nicht, wo er hin ist.
Gibt es eine Feuerleiter?
Feuerleiter? Ja, ja, direkt vor meinem Fenster ist eine Leiter. Um Gottes Willen, Diamond!
Schieben Sie die Möbel einfach weiter zur Seite.
Aber die Feuerleiter!
Schieben Sie die Möbel weg. Ward,
ja?
Bleib du hier. Ich gehe raus auf die Feuerleiter.
Das passt. Wenn Drago nicht an den Möbeln vorbeikam, dann würde er über einen anderen Weg hineingelangen. Ich rannte zum Ende des Flurs und raus auf die Feuertreppe, ging um die Ecke des Gebäudes herum und machte mich auf den Weg zum Zimmer meines Klienten.
Er ist auf der Feuerleiter! Er kommt nach unten, ich kann ihn hören! Holen Sie mich raus! Holen Sie mich raus!
Zuerst dachte ich, mein Klient hätte nur mich gehört. Aber dann sah ich ihn, wie er vom darüberliegenden Stockwerk hinunterkletterte. Mit einer Pistole in der Hand. Der polierte Lauf glänzte im Mondlicht. Als er das Fenster erreichte, geriet Alistair in Panik.
Er ist vor dem Fenster! Nein, nein, bitte!
Ich lehnte mich gegen das Gebäude und stabilisierte meinen Arm. In dem Moment zerbrach das Fenster.
Nein! Nein! Nein!
Sie haben ihn umgebracht! Sie haben ihn umgebracht! Sie haben ihn umgebracht!
Ja, wie lustig.
Alles okay, Rick?
Alles okay, Walt.
Was ist lustig, Mr. Diamond?
Ich habe ihm genau durch die rote Rose geschossen.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörbuch, läuft übrigens gerade Shutter Island. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keinen unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf.